Campus.
Vor der E3 ist nach der E3. Das könnte man zumindest meinen, wenn es nach Nintendo geht. Der Videospielriese lud deshalb am 25. bzw. 26. Juli zum Post-E3-Event. Hier durften einige der Spieler, die dieses Jahr auf der größten Gaming-Messe in Los Angeles gezeigt wurde, angezockt werden. Für uns vor Ort waren meine Kollegen Alex Ebel und Christopher Jung. Chris, fangen wir doch mal bei dir und The Legend of Zelda an.
Ja, da wurde ein Spiel gezeigt, auf das sich sehr, sehr viele Leute freuen, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening. Das ist das gleichnamige Gameboy-Spiel aus dem Jahr 1993. Nun eben halt nicht mehr für den Urhandheld von Nintendo, sondern diesmal für die Switch. Diesmal geht es wieder storytechnisch in Richtung Insel, nämlich nachdem Link einen Schiffbruch erlitten hat auf der Insel Kolind, muss er versuchen zurückzukehren und dafür muss er 8 Instrumente auf dieser Insel sammeln, um dann den großen Windfisch zu erwecken. Fans der Reihe wissen, dass da ein bisschen mehr hinter dieser Story steckt und dass die auch zu einer der besseren, aber auch tragischeren Geschichten aus der Zelda-Reihe zählt. Was das Ganze jetzt so besonders und auch zu einem sehr spielenswerten Spiel für alte, aber auch neue Leute macht, ist meiner Meinung nach diese super tolle Puppenhaus-Optik. Das Ganze sieht aus so ein bisschen, kennst du noch Mighty Max und Polly Pocket von früher?
Nee, aber ich habe einen Trailer gesehen. Das sah super cool aus, diese Puppenhaus-Optik.
Genau, dass das eher so wie so kleine Plastikfigürchen aussehen. Und dieser Look zieht sich halt komplett durch das ganze Spiel und lässt Hyrule, beziehungsweise die Insel, auf der Link dann gestrandet ist, in einer super tollen Optik erstrahlen und lässt das Ganze super frisch wirken. Aber an und für sich ist das Spiel relativ gleich geblieben. Die Questreihen sind dieselben. Es gibt hier und da ein paar kleine Änderungen, dass es jetzt zum Beispiel Gegner gibt, die aussehen wie die Kettenhunde aus Super Mario oder dass du eine Yoshi-Mütze oder einen Yoshi-Stoff hier im Shop kaufen kannst. Aber wer damals schon wusste, wo es lang geht in den Dungeons, der wird es auch jetzt wissen. Aber dadurch, dass du auch viele Dungeons hast, die du dann mit einem speziellen Spielmodus umstrukturieren kannst, soll das dann halt auch dafür sorgen, dass du als alter Hase dich an dem Spiel erfreuen kannst.
Also auch bei Nintendo diese Crossover-Geschichte ist so ein bisschen präsenter jetzt, dass man aus verschiedenen Marken die kleine Goodies oder kleine Easter Eggs finden
kann. Genau.
Das ist ja immer schön. Für das nächste Spiel bleiben wir direkt im Dungeon. Im neuen Hollow Knight von Team Cherry flitzt man auch wieder als Insekt durch die Gänge. Richtig, Alex?
Ja, genau. Also man hat jetzt da halt einen neuen Ableger von den Leuten, die das erste Hollow Knight halt, ich glaube, es war ein Entwickler dann nur, da war es noch gar kein Team Cherry, sondern nur noch eine Cherry. Genau, da gibt's jetzt Hollow Knight Silksong und da kreucht und fleucht man als die neue Heldin Hornet herum und das Spiel ist so ein bisschen an dieses Souls-like, also Dark Souls-like Spielprinzip angelehnt. Und der Fokus ist halt auf anspruchsvollen Kämpfen und wird so ein bisschen abgewechselt durch Plattformer. Und das Kampfsystem war, als ich das eingespielt habe, echt tief. Und man muss halt irgendwie immer abwägen. Man hat halt so eine Energie, also seine Seide, die Hornet ausgeben kann. Und die ist auf so einer Garnspule, ist auch echt schön animiert, muss man sagen. Und man muss immer abwägen in den Kämpfen. Ja gut, lohnt sich die jetzt, um mich zu heilen? Oder will ich stärkere Angriffe machen? Und sonst trumpft das Spiel auch mit seiner süßen Comic-Optik. Das täuscht aber leider über das bockschwere Gameplay hinweg und ich bin ehrlich gesagt kläglich daran gescheitert, mich zum Demo-Boss durchzukämpfen. Und ich habe aber tatsächlich Bock, dem Spiel dann doch mal richtig in den Arsch zu treten, wenn es dann richtig rauskommt, wenn ich auch mehr Zeit habe, um mich in die ganzen Mechaniken reinzufuchsen. Also ich habe echt Bock.
Ja, man lässt sich da immer gerne täuschen, so eine süße Comic-Optik und dann auf einmal stirbt man vorne und hinten.
Kapett.
Zum Beispiel, oder Ori bei mir am Anfang auch, Ori and the Blind Forest. Als nächstes habt ihr euch dann den neuen Ableger von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen angeschaut. Die Spiele landen ja schon seit 2007 immer vor den göttlichen Wettkämpfen in den Regalen. Meiner Meinung nach immer eher immer so mittelmäßig gut, aber anderes Thema. Worauf können wir uns denn für die Sommerspiele 2020 einstellen? Werden sie es hier besser machen?
Ja, wir haben uns das jetzt mal angeschaut und das ist natürlich schon dieses altbewährte Partyspielkonzept, was halt auch schon seit 2009 irgendwie immer zu den, oder 2008 war es glaube ich sogar, in den Regalen immer steht, pünktlich zu den Olympischen Spielen. Und wir konnten leider nicht alle Modi anspielen, aber es gab halt dadurch, dass jetzt halt auch neue olympische Sportarten reingekommen sind, neue Modi, die wir testen konnten. Und ja, legen wir erstmal los mit was Altem, was wir da gespielt haben, und das war das Bogenschießen. Wie hat's dir gefallen?
Ich fand das eigentlich ganz gut, weil das hat so ein bisschen an die Wii Sports Resort Spiele erinnert. Du hast einen Nunchuck gehalten, der quasi der Bogen war, der andere war die Sehne, und du hast dann quasi mit der Bewegungssteuerung die Zielscheibe anvisiert und hast halt wie im Bogenschießen 3 Versuche, beziehungsweise 2, und dann musst du dich halt weiter weg vom Ziel stellen, und das geht dann, glaube ich, so weiter, bis es irgendwie, keine Ahnung, 400 Meter, 500 Meter vom Ziel weg ist. Und das hat sich echt ganz gut gespielt, vor allem mit der Bewegungssteuerung. Man muss aber dazu sagen, wenn man will, kann man auch andere Steuerungsmethoden wählen. Es gibt Steuerungsmethoden für eine Hand, für beide Hände, per Knopfdruck und halt per Bewegungssteuerung. Ich finde, das ist echt eine ganz coole Sache für Leute, die, wie gesagt, vielleicht auch eher weniger mit Videospielen sonst zu tun haben.
Und das klappt auch besser als jetzt bei der Wii-Version damals noch mit. Da war das ja immer so ein bisschen problematisch mit den Steuerungen.
So schlecht, finde ich, hat das damals gar nicht geklappt. Vor allem bei den Resort-Spielen war das immer so. Das waren ja auch immer die Dinger, die sie mit in die Konsole reingepackt haben als Goodie, dass du dir das halt direkt mit Oma das Kegeln und sowas angucken konntest. Aber es war der Sache dienlich und hat nicht gestört. Und das finde ich ist wichtig.
Ja, das ist wichtig.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir zum Beispiel beim Surfen, also kommen wir einfach direkt mal zum nächsten Spiel, da hatten wir ja auch verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Und dann haben wir, glaube ich, zuerst die Tastenvariante probiert. Und das hat echt gut geklappt. Man musste dann irgendwie mit dem Joystick in der Welle, wenn man sich jetzt vorstellt, da rein zu surfen in so eine Welle, die gerade über einem bricht, das nennt man, glaube ich, Tube, da musste man halt da in dieser Tube balancieren und hat das über den Joystick geregelt. Das hat echt gut geklappt. Das, was wir, glaube ich, nicht so richtig verstanden haben, ist, wie das mit den Tricks funktioniert. Ich habe mir dann nachher mal bei Leuten angeschaut, die es irgendwie gerafft haben, wie es richtig aussehen soll. Und das sah schon echt hammer aus. Das ist halt daran erinnert, wie dieses Trickgewitter, was man da manchmal in den Tony Hawk Skater Games da vom Zaun gebrochen hat. Man kann schon allen möglichen Quatsch machen, wenn man die Welle da vernünftig hochsurft. Und die andere Steuerungsmöglichkeit mit dem einzelnen Joy-Con hatte auch so Vor- und Nachteile. Die hat irgendwie in der Welle weniger gut geklappt, aber beim Hochsurfen dann wieder besser. Also ist wahrscheinlich irgendwie eine Geschmacksfrage. Wer Bock hat irgendwie auf Bewegungssteuerung, greift da irgendwie dazu, und Leute, die auf die Tasten hauen, machen das dann.
Genau. Eins der letzten Spiele, was wir noch hatten, war Karate. Das ist eigentlich gar nicht so krass der Rede wert, außer die Tatsache, dass es halt sehr taktisch ist, anders als es der Name zu vermuten hat. War eher so, dass du antizipieren musstest, wie blockst du, wann schlägst du am besten, wann machst du quasi den Step Back. Ich finde, diese Spiele sind eigentlich immer eine schöne Sache, um sich so ein bisschen in diese olympischen Sportarten reinzudenken, wie die von den Regeln her funktionieren, weil wenn man sich das so anguckt, hat man manchmal nicht wirklich ein Gefühl dafür, was jetzt wichtig bei den Sportarten ist. Und das, finde ich, kommt bei diesen Spielen zwar in sehr abgespeckter Version, aber dann auch trotzdem so, dass es halt einigermaßen raffst heraus. Und ich finde es ganz cool, dass sie viele der Disziplinen reinpacken werden, die jetzt auch das erste Mal nächstes Jahr olympisch sein werden, wie zum Beispiel Klettern oder Speedklettern.
Oh, das ist sehr gut. Klar, noch kurze Nachfrage. Wenn ihr, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder ob das bei euch vielleicht noch nicht drin war, aber wenn ihr jetzt die Sportart ladet, wird die Sache vor der Sportart erklärt oder danach? Weil bei den Winterspielen, bei der Sonic, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen war das Problem, dass die Sachen immer erst nach der Disziplin erklärt wurden, was so richtig bescheuert war.
Nee, da kann ich dich beruhigen. Das war so, dass es halt vorm, nach dem Charakterbildschirm kam dann halt die Auswahlmöglichkeit, entweder zu starten oder dir nochmal die Steuerung durchzulesen.
Genau, und man muss dazu sagen, wir hatten noch einen netten Herrn vom Nintendo-Stand, der uns natürlich auch tatkräftig zur Seite gestanden hat.
Der ist aber beim Kauf wahrscheinlich nicht mehr drin.
Ja, der ist leider nicht. Ja gut, das wäre auch, glaube ich, zu viel verlangt. Wie ist denn euer Fazit denn dazu jetzt so insgesamt?
Superschöne, kleine, frische Sache, die man sich, finde ich, unter den Weihnachtsbaum legen kann, wenn man Bock mal wieder auf ein bisschen Familienrandal
hat. Vor allem mit Freunden auf jeden Fall ein Kauf wert.
Klingt nach dem perfekten Nintendo-Spiel, wenn ihr mich fragt. Also so dieses zwischendurch mal mit Freunden spielen, klingt super. Soweit erstmal zu den Olympischen Spielen. Gleich geht's noch weiter mit noch mehr Games von der Nintendo-Pipeline. Bleibt dran für unsere Eindrücke von Luigi's Mansion 3 und Pokémon Schwert und Schild.
Hallo, it's me, Mario. Woohoo! You're listening to Controller. Mamma mia, Mario's favorite. Yahoo! Here we go!
Wir sind immer noch beim Thema Nintendo Post E3, sind wir wieder, und wir machen dann auch gleich schaurig schön weiter mit einem Spiel, in dem Nintendos ewige 2 auch mal ins Rampenlicht kommt.
Genau, Luigi's Mansion 3 ist, wie es der Titel schon sagt, der dritte Teil der Reihe, die ja unter anderem für den GameCube und den 3DS vorher rausgekommen ist. Diesmal verschlägt Luigi aber nicht in irgendeine Mansion, sondern in ein Luxushotel, in dem es dann auch wieder sehr schaurig und sehr spooky zu Gange geht und wo er dann auch mal wieder seinen ewigen erfolgsversessenen Drecksbruder und dessen dumme Freundin befreien muss. Das Ganze wirkt halt wieder sehr verspielt und hat wie eigentlich alles diesen typischen Nintendo-Charme, aber halt durch diese Geisterkomponente noch so einen leichten spooky Vibe. Ich habe so ein bisschen versucht zu erklären, als dass es so ein bisschen das Horrorspiel für Leute ist, die keinen Bock auf Horrorspiele haben. Also so ein bisschen Gruseln, ein bisschen Schauerstimmung, aber ohne, dass du dir jetzt krass in die Hose machen musst. Das Hotel ist halt in diese super abwechslungsreichen Areale aufgebaut. Jedes Stockwerk hat irgendwie ein anderes Thema. Du hast das Stockwerk mit dem Mittelalter-Thema. Ich glaube, in dem Trailer gab es dann noch eins, das dann irgendwie aussah, als wenn es irgendwie eine Rennstrecke wäre und so. Viele Neuerungen gibt's dann aber auch im Gameplay, zum Beispiel Guigi oder zu Deutsch Fluigi. Das ist so eine ektoplasmatische Klonversion von Luigi, die er quasi aus seinem Rucksack beziehungsweise seinem Staubsauger so rausgebärt und die du dann übernehmen kannst. Und der kommt dann halt durch seine ektoplasmatische Körperform an Stellen, an die Luigi zum Beispiel nicht kommt. Der kann dann durch Spikes gehen, die aus dem Boden kommen oder sich durch Gitterstäbe bewegen. Und trägt halt immer noch ein bisschen mehr zu diesem Geister- und Geisterjäger-Thema bei. Es ist halt so eine geile Mischung aus Ghostbusters meets Mario. Die Neuerungen hören aber nicht bei Fluigi auf. Der Staubsauger, der Schreckweg-Flu heißt der. Ich fand, die Namen sind auch super. Der Doc, der das baut, heißt ja, glaube ich, auch Igitt oder so. Der hat auch ein paar Neuerungen. Du hast jetzt zum Beispiel so einen Klopömpel, den du wegschießen kannst und dann wieder ansaugen kannst, um Sachen an dich ranzuziehen. Du kannst aber auch Gegenstände in der Umgebung an das Staubsaugerrohr ransaugen und dann abfeuern. Das kombinierst du halt in diesen Geisterkämpfen, aber auch in den Rätselpassagen, die jetzt nicht mega schwer sind, aber schon so schöne kleine Kopfnüsse sind. Und getoppt wurde das Ganze dann von einem Bossfight, der schon sehr komplex war, der sich aber auch, finde ich, was ich immer ganz geil finde, im Bossfight selbst so ein bisschen erklärt. Und du halt, während du den Boss spielst, kapierst, wie der funktioniert und nicht so Dark Souls oder From Software mäßig 15 Mal sterben musst, bis du die Patterns auswendig kannst. Hat aber nicht geholfen, ich bin trotzdem verreckt. ich muss aber sagen, das ist eins der Nintendo-Spiele, auf das ich mich wahrscheinlich dieses Jahr am meisten freue und das so neben Link's Awakening so auf meiner Top 3 ist, so wahrscheinlich so stehen wird.
Ja, diese Konferenzen, wo diese Ideen gebracht werden, die würde ich gerne mal sehen. Also wie die ablaufen, das stelle ich mir sehr lustig vor.
Brauchen wir ein Luigi-Game? Und in dem Moment kommt dann die Putzkraft rein mit dem Staubsauger. Ich habe eine Idee.
Ding. Ja, das ist super. Zum Abschluss habt ihr euch noch ein Highlight des Events aufgehoben. Pokémon Schwert und Schild läutet die mittlerweile 8. Generation der Pokémon-Spiele ein. Mein Gott, ich werde alt. Alex, was ist da dein Eindruck so als selbsternannter Pokémon-Meister?
Ja, also ich habe Pokémon schon echt durch dick und dünn begleitet. Mein erstes Spiel war leider nicht Rot und Blau, sondern nur die goldene Edition, aber die anderen habe ich natürlich auch noch aufgeholt und ich bin echt immer dabei geblieben. Und ich muss sagen, Pokémon ist endlich wieder zu alter Form zurückgekehrt. Wer es nicht weiß, in dem vergangenen Teil Sonne und Mond haben die allen Ernstes die Arenen abgeschafft. Und ich war am Boden zerstört. Und jetzt gibt's wieder die Arenen und ich hatte richtig Bock. Und genau. Ansonsten, das Pokémon-Design sieht auch sehr vielversprechend aus. Ich habe bisher noch keine Mülltüten gesehen, das macht mir Hoffnungen, also Generation 5, ne? Grüße gehen raus. Und ansonsten gibt's noch ein neues Feature, und zwar das Dynamaxing von Pokémon. Wenn ihr euch jetzt fragt, was es ist, habe ich mich auch gefragt, warum denn schon wieder ein neues Feature? Die haben es ja schon ein bisschen übertrieben jetzt in den letzten Sachen, so Mega-Entwicklungen waren ja auch eine neue Sache, Z-Attacken. Dynamaxing ist jetzt so ein neues Ding, dass beide Sachen von davor, also Mega-Entwicklungen und Z-Attacken abschafft. Dafür könnt ihr eure Pokémon jetzt auf gigantische Größe wachsen lassen im Kampf. Und das hält 3 Runden und ihr könnt dann verstärkte Attacken einsetzen, die zum Beispiel das Wetter ändern können. Also wir haben, als wir es angespielt haben, eine Wasserattacke eingesetzt und auf einmal fing es an zu regnen. Haben wir eine Pflanzenattacke eingesetzt mit einem anderen Pokémon, was riesengroß war. Dann hat auf einmal der Boden uns geheilt. Also schon eine coole Idee auf jeden Fall. Und man muss sagen, ist auch sehr bombastisch inszeniert. Also wenn auf einmal sich in so einem Fußballstadion, also die Region Galar ist ja auch so ein bisschen an England angelehnt, und dann stehen sich da in so einem Fußballstadion zwei riesige Pokémon entgegen und feuern sich da Wasser und Feuerstrahlen durch die Gegend, dann sieht das schon alles sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Und ja, ich muss aber noch hinzufügen, es gibt einen Wermutstropfen. Es wird nicht jedes Pokémon im fertigen Spiel erhalten sein. Das hat mich schon so ein bisschen gekränkt. Das hat jetzt der Junichi Masuda, ich hoffe, ich habe den Namen nicht zu sehr gebutschert, in den letzten Tagen erwähnt, dass einfach der Aufwand, alle Pokémon der vergangenen Tage auf die neue Gen zu bringen, der wäre zu groß und deswegen gibt's keinen nationalen Dex mehr. Was aber irgendwie die Rettung so sein soll, ist so ein Riesengebiet in der Mitte der Karte, wo man wie in Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu Pokémon in freier Wildbahn fangen kann, und das hat mir dann doch schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil das war so ein Feature, das habe ich bisher jetzt verpasst oder vermisst, und dadurch ist vielleicht nicht ganz so schlimm, dass nicht jedes Pokémon dabei ist.
Gut, also kann man zusammenfassend sagen, es darf weiter gefangen werden, weiter Pokémon gefangen und in sein Inventar aufgenommen werden. Ha, die armen Wesen. Da habt ihr uns ja dann insgesamt einen weiten Ausblick auf Nintendos neue Pferde im Stall gegeben. Die Siegesschrinne der letzten zwei Jahre wird dann wahrscheinlich fortgeführt, oder wie seht ihr das so als letztes Fazit?
Also die Games, die man anspielen und sehen konnte, haben schon echt eine Menge Bock gemacht. Es war auch viel cooler Kram dabei. Was mir aber leider ein bisschen so ein bisschen die Suppe versalzen hat, war, dass es auch einige Spiele halt immer noch in der Ankündigungspipeline sind, von denen man halt schon seit Jahren nichts mehr gehört hat, wie zum Beispiel das neue Metroid Prime oder Bayonetta 3. Es muss ja noch nicht mal sowas wie ein Breath of the Wild 2 sein, weil das ja gerade erst angekündigt worden ist, aber diese Sachen sind ja schon länger in Entwicklung. Im Fall von Metroid kann man natürlich auch sagen, dass da wieder neu angefangen wurde mit der Entwicklung, weil da irgendwie ein bisschen der Wurm drin war, aber so die ganz großen Titel, die man spielen konnte, die haben auch wieder echt eine Menge Spaß gemacht. Und da kann man sich auch viel drauf freuen oder ja ziemlich krass drauf freuen. Nintendo sollte sich nur nicht zu krass auf seinen Lorbeeren ausruhen, finde ich.
Gut, also willst du noch?
Genau, also ich würde auch nicht sagen, dass sie sich jetzt groß ausgeruht haben. Breath of the Wild ist natürlich ein Riesenbrett und da startet man jetzt irgendwie so in der Weite drauf. Nintendo braucht sich aber keinesfalls mit dem Line-Up irgendwie zu schämen oder sowas. Mir haben die Games auch sehr viel Bock gemacht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Link's Awakening, Hollow Knight und natürlich Pokémon. Für mich ist das irgendwie so das große, der große Stern am Nintendo-Himmel. Deswegen bin ich erstmal gut bedient und kann meine Switch endlich mit neuen Spielen füttern.
Das klingt doch sehr schön. Ja, meine Kollegen Chris und Alex waren auf dem Post-E3-Event von Nintendo und haben sich angeschaut, was es da alles so gab. Und insgesamt ist das Fazit doch positiv. Der übliche Nintendo-Charme bei den Spielen ist dabei. Auch wenn es jetzt allgemein eher Fortsetzungen waren und weniger neue IPs, wirkt alles doch sehr überzeugend. Und ich finde es sehr schön, dass es bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen jetzt wieder die Erklärungen vor den Wettkämpfen gibt. Das finde ich persönlich sehr gut, worüber man alles so happy ist heutzutage.
www.kölncampus.com